Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich habe gedacht, heute ist das Thema, es geht um gesunde Streitkultur. Wir haben lange nicht mehr mit dem Witz gestartet. Gerade bei dem Thema ist es witzig, dass man zwischendurch mal lacht. Ich dachte, ich erzähle euch eine Situation aus dem wahren Leben. Das ist nicht wahr, aber nee, ist nicht das wahre Leben. Also ein WG-Bewohner fragt seine Mitbewohnerin, na, wie schmeckt dir das Essen heute? Sie, warum suchst du schon wieder Streit? Oder das Ehepaar Schmidt hat sich fürchterlich gestritten, jetzt reden sie nicht mehr miteinander. Beim Abendessen schrieb dann Herr Schmidt seiner Frau einen Zettel zu, auf dem steht, ich habe morgen einen sehr wichtigen Termin bei der Arbeit, bitte weck mich um 9 Uhr. Am nächsten Morgen wacht Herr Schmidt auf und es ist schon 10.30 Uhr. Neben ihm liegt ein Zettel, auf dem steht, es ist 9 Uhr, du musst jetzt aufstehen. Konflikte prägen tatsächlich häufig unser Leben. Du kannst ihnen gar nicht richtig ausweichen. Und diese lustig gemeinten Beispiele sind Beispiele für nicht gelungene Streitkultur. Ja? Das ist eher verfahren. Das ist so, wenn man halt in etwas feststeckt, wo man nicht mehr rauskommt. Aber die Frage, wie wir einfach auch grundsätzlich Konflikte wahrnehmen, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir ticken, was für Typen wir sind, in welcher Kultur wir leben. Und damit meine ich, dass unsere Herkunft darüber entscheidet, wie wir Konflikte wahrnehmen. Dass unsere Erziehung, wie wir aufgewachsen sind, wie wir Konflikte bei unseren Eltern, mit unseren Freunden, in unserem Umfeld erlebt haben. Generell unsere Prägung. Sicher hat auch unser Geschlecht damit zu tun, ob wir wie wir Dinge nehmen oder generell, was für Typen wir sind. Ich kann euch sagen, ich bin gar nicht so der Typ für viel Streit. Ich mag streiten eigentlich null. Ich liebe Harmonie, ich versuche ausgleichend zu sein. Ab und zu gehe ich Konflikten auch gerne mal aus dem Weg. Und deswegen ist mir eine Sache aufgefallen, schon vor einigen Jahren. Ich muss das lernen. Ich muss es lernen, Konflikte nicht nur auszuhalten, sondern mit Konflikten umzugehen. Es geht gar kein Weg dran vorbei, sich mit Konflikten im Leben zu beschäftigen. Warum? Weil zu diesem Leben Konflikte gehören. Zu deinem und meinem Leben gehören Konflikte. Wir können gar nicht vor denen wegrennen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir super unterschiedlich sind und dennoch für Beziehungen geschaffen sind. Auf den ersten Seiten der Bibel wird es so klar, da spricht Gott über diesen frisch geschaffenen Menschen und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. 1. Mose 2, Vers 18. Und dass dieser Vers, auch wenn er vielleicht häufig so im Kontext von Ehe und Freundschaften gebraucht wird, gilt wahrlich nicht nur für Ehepaare, dass ein Mensch nicht alleine sein soll, sondern es ist unser Ursprung. Es gehört ganz tief zu unserem Sein. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Und so sehr wie Eva sich dann von Adam unterschied, so unterscheiden wir uns voneinander. Wir sind unterschiedlich und egal, ob wir verheiratet sind, Singles, alt, jung, Mann, Frau, wir unterscheiden uns. Und egal, mit wem du dann zusammenkommst, egal mit wem du dich triffst und unterhältst, wir sind nicht gleich. Und das ist der Grund für diese Predigtreihe, beziehungsweise in der wir uns gerade befinden. Du und ich, wir leben immer in Beziehung und manchmal ist das ganz konkret und wir können klar über die Leute oder die Leute definieren, mit denen wir in Beziehung sind. Manchmal ist aber vielleicht auch diese Beziehung gerade abwesend und das ist für uns super schwierig auszuhalten. Und dass Beziehungsbau mehr mit unserer Prägung als mit unserem Jetzt zu tun hat. Und so haben wir also alle Erfahrungen mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ihr wisst, oder jeder hat diese Erfahrung gemacht. Und wir wissen, dass wir ohne sie nicht leben können. Aber Beziehungen machen uns ganz oft das Leben richtig schwer. Deine Erfahrung mit Beziehungen kann ein Segen sein, aber deine Erfahrung kann sich auch anfühlen wie ein Fluch auf deinem Leben. Und so treffen wir aufgrund dieser Erfahrungen, auf dem, was wir erlebt haben und was unsere Bedürfnisse sind, was wir uns wünschen, so treffen wir Entscheidungen, bewusst oder unbewusst, wie nah wir Menschen an uns heranlassen und wie nah wir Konflikte an uns heranlassen. Wie gesagt, ich habe es einleitend gesagt, Streitkultur war nicht immer mein Spezialgebiet und ich weiß gar nicht, ob sie jetzt mein Spezialgebiet ist, aber ich habe dazugelernt. Aber ich weiß, Konflikte muss man nicht mögen, aber du kannst sie nicht vermeiden. Das Einzige, was du tun kannst, ist sie zu verdrängen. Konflikte musst du nicht mögen, aber du kannst sie nicht vermeiden, du kannst sie nur verdrängen. Mit anderen Worten, wenn ich oder du Konflikte, Streit, Auseinandersetzungen nicht magst, dann kannst du ihnen gar nicht entfliehen. Das funktioniert nicht. Du musst lernen, damit umzugehen. Sie gehören zu diesem Leben dazu. Und vielleicht sogar ist es zugespitzt sogar so, dass man sagen kann, jede Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, hat das Potenzial für einen Konflikt. Entweder in dir selber oder mit anderen. Und egal, wie wir uns entscheiden, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen finden oder Menschen uns begegnen, die anderer Meinung sind als du und ich, die ist relativ hoch. Was du richtig und gut findest, findet der Nächste schlecht oder falsch. Dir sind Sachen wichtig, die andere Leute für total nebensächlich halten und sagen, es mir doch egal. Entscheide dich doch, wie du dich entscheiden willst oder das darfst du aber nicht tun. Und das ist überall so. Das ist in Freundschaften so, auf der Arbeit so, in Familien so, beim Hobby so, beim Sport so. Und Überraschung, das ist sogar in der Gemeinde so. Dass wir unterschiedlich ticken und es Potenzial für Konflikte gibt. Und weil das so ist, müssen wir lernen, wie wir ganz gesund oder möglichst gesund mit diesen Unterschieden umgehen können. Und weil wir eben hier in der Gemeinde sind, springen wir in die Bibel, um zu sehen, ob so uns den einen oder anderen Hinweis für den gesunden Umgang mit Konflikten, ob wir das dort finden. Und ich muss euch sagen, wenn ihr eure Bibel aufschlagt, ist es nicht schwer, Konflikte zu finden. Ja? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Bibel ja, die eben nicht versteckt, was schwierig ist, sondern dass an ganz, ganz vielen Stellen einfach über das Leben berichtet wird. Und das Leben hat halt mit Konflikten zu tun, und weil sie zu unserem Leben gehören. Heute möchte ich mich mit einem streitfesten Charakter mit euch beschäftigen. Das ist Paulus. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne Apostelgeschichte 15 aufschlagen. Wir gehen so ein bisschen durch dieses Kapitel durch. Und Paulus ist jemand, der weiß, wofür er steht. Ja, er hat eine starke Identität. Er ist derjenige, der sich tatsächlich irgendwie ja auch nicht zu schade ist, in einen Konflikt hineinzuwerfen. Und trotzdem stellen wir auch immer wieder fest, dass er ja ein gewisses Gespür für Dinge hat, auch stehen lassen zu können. Und das Topic dieses Streites, mit dem wir uns heute beschäftigen, mag sich auf den ersten Moment ein kleines bisschen weltfremd anhören. Aber der Streit in Apostelgeschichte 15 war so wichtig, dass sein Ausgang heute immer noch Auswirkungen auf uns hat und insbesondere auf die Männer unter uns. Ich lese aus Apostelgeschichte 15 und starte in Vers 1. Während einige Männer aus Judäa in die Stadt kamen, begannen sie, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr nach dem jüdischen Brauch der Beschneidung, nach der Lehre des Moses, wenn ihr den nicht einhaltet, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage stellen sollen. Kurz zusammengefasst, was ist das Problem, was ist der Grund dieses Streites, dieses Konfliktes, der Diskussion, die hier so ausufern? Da sind Menschen in dieser Stadt, die haben in ihrem vorigen Leben an komplett andere Götter geglaubt. Nicht an den Gott der Christen, an den Gott der Juden, sondern, oder vielleicht haben sie gar nichts geglaubt. Und jetzt, was ist passiert? Sie kommen durch Paulus und Barnabas zum Glauben. Sie hören die gute Botschaft von Jesus, sie bekommen neue Hoffnung, sie sagen, ja, das wollen wir glauben. Und jetzt kommen andere Juden, Paulus und Barnabas waren auch Juden, die zu Jesus Christus gefunden haben. Jetzt kommen noch andere dazu, die offensichtlich auch von Jesus als dem Messias erzählen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, sonst würden sie kaum wohl von dieser Community gehört werden. Und jetzt verlangen sie von den neuen Christen, von den männlichen neuen Christen, dass sie erst durch die Beschneidung Juden werden sollten, damit sie gerettet werden können. Das ist die Forderung dieser Menschen, die hier kommen und sagen, ihr müsst erst Juden werden, damit ihr dann gerettet werden könnt. Und da explodiert das Fass. Ein heftiger Streit entbrennt. Und es wird so heftig und nicht zu lösen, weil Paulus und Barnabas mit allen anderen dagegenhalten und sagen, nein, du wirst nicht durch eine Tat gerettet, du musst nicht erst etwas tun, um gerettet zu werden, sondern dein Glaube an Jesus Christus alleine reicht. Und das ist ihnen so wichtig, dass sie nicht sagen, naja, ist doch egal, ziehen wir das halt durch, machen wir halt, Strich drüber, Schwamm drüber, Decke rübergezogen, dann geben alle Ruhe. Nein, an dieser Stelle weichen sie keinen Zentimeter zurück. Und dieser Streit wird so heftig und nicht zu lösen, dass plötzlich Hilfe von außen benötigt wird. Und die Gemeinde entscheidet sich, Paulus und Barnabas und noch einige andere Männer aus Antiochia, die zwei, die die Meinung vertreten, dass es für die Rettung nicht nötig sei, Juden zu werden und sich beschneiden zu lassen, sie beschließen, diese beiden mit anderen nach Jerusalem zu den Aposteln zu schicken, um dort eine Entscheidung, ja, ein richtig oder falsch für diesen Konflikt, für diese Diskussion zu finden. Und ich finde das ziemlich bemerkenswert, weit gedacht und schlau. Ist der Streit so heftig, dass sie nicht zu einem Ergebnis kommen, aber sie brauchen ein Ergebnis, weil das Thema so wichtig ist. Aber sie haben sich, es komplett konträre Meinungen gibt, dann stellen sie fest, wir brauchen Hilfe. Diese Streitkultur, die jetzt dort präsentiert wird, sagt als allererstes, dieser Streit braucht Hilfe von außen. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Faktor für eine gesunde Streitkultur. Als erstes müssen wir uns entscheiden, ob ein Streit, der sich anbahnt, den du fühlst, den du mitbekommst, ob der es wirklich wert ist, gefühlt zu werden. Nicht jeder Streit, nicht jeder Kampf, nicht jede Auseinandersetzung ist es wert, dass alle richtig voll aufeinander einhauen. Weil unser Leben aus Konflikten besteht, passiert uns das überall. Und wenn ihr solche Leute kennt, die halt jeden Konflikt annehmen, sich mit jedem streiten, ihr merkt, das sind Leute, die ich weiß nicht, ich finde das eher anstrengend, Menschen so zu sehen. Und ich denke, irgendwann, wenn ich sie beobachte, das hältst du gar nicht durch. Das bedeutet, wir müssen entscheiden, ob es ein Streit wirklich wert ist, geführt zu werden. Und die erste Frage, die du dir stellst oder stellen kannst, um das herauszufinden, ist, geht es mir darum, Recht zu haben oder geht es mir um die Sache? Ist das so wichtig? Paulus und Barnabas könnten ja sagen, ach ey, das Recht haben ist uns egal. Und das mit der Beschneidung und so, die Hälfte der Gemeinde ist ja eh schon beschnitten, weil sie als Juden zu Jesus gekommen sind. Ist doch egal, mach das doch einfach. Aber ihnen ist die Sache so wichtig, dass sie sagen, nein, wir müssen uns hier streiten. Wir müssen hier diesen Konflikt angehen. Und wenn du diese Frage beantworten kannst, dass es dir nicht ums Gewinnen geht, sondern um etwas geht, dann musst du dir bewusst sein, dass die Entscheidung des Konfliktes immer Konsequenzen hat für dich und andere. Vielleicht manchmal nicht so unmittelbar, aber wenn es einen Streit in deiner Familie gibt, dann bekommen die anderen immer was davon mit. Wenn es einen Streit in deinem Freundeskreis gibt, wo sich zwei auseinander dividieren, bekommst du immer etwas mit. Wenn es einen Streit hier in der Gemeinde gibt, dann bekommen die anderen immer etwas mit. Weil, egal in welcher, ja, in welchem sozialen Gefüge wir sind, wir gehören zusammen. Und ich fand diesen Bibelvers, mit dem Julia heute eingeleitet hat, so gut. Weil Gott derjenige ist, der uns hier in der Gemeinde zum Beispiel zusammengestellt hat. Er hat gesagt, ihr gehört hier zusammen und er spannt ein Band des Friedens um uns herum. Und wenn es Streit gibt, dann bedeutet das, dass es Konsequenz für alle hat, die in dieser Blase sind. Also ist der erste Faktor für einen Konflikt, ist dieser Streit es wert, geführt zu werden? Oder kann es vielleicht anders gelöst werden? Das Zweite, was wir direkt am Anfang in dieser kurzen Geschichte lernen, ist, es kann sein, dass wir da nicht alleine rauskommen. Und Paulus und Barnabas und auch die anderen wissen, dieses Ding können wir jetzt nicht einfach ja, mit getrennten, unterschiedlichen Meinungen stehen lassen. Es hat eine Relevanz, es hat eine Konsequenz für andere, deswegen müssen wir es lösen. Aber sie merken auch, diesen Konflikt lösen sie nicht alleine. Gesunde Streitkultur bedeutet, dass wir Hilfe suchen und Hilfe annehmen, wenn wir wollen, dass eine Beziehung in einem Konflikt weitergeht. Und das kann hier auf einer sachlichen, theologischen Ebene sein, aber das kann auch auf einer ganz emotionalen Beziehungsebene sein, sei es zwischen Partnern oder sei es zwischen Freunden, sei es zwischen in deinem Team, in der Gemeinde. Es kann sein, dass du diesen Konflikt mit demjenigen, mit dem du den Konflikt hast, nicht alleine lösen kannst. Aber es wichtig ist, damit die Beziehung weitergeht, den Konflikt zu lösen. Und was die Gemeinde hier macht, ist vorbildlich. Sie sagen, wir brauchen Hilfe. Hilfe von außen. Und das sind in diesem Fall die Apostel in Jerusalem. Und so lese ich weiter ab Vers 4, nachdem Paulus und Barnabas dort angekommen sind in Jerusalem. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und Ältesten willkommen geheißen. Die kriegen erstmal einen guten Start. Ja, manchmal sagt man den Leuten, hey, schön, dass du da bist. Du weißt noch nicht, womit ich komme. Aber die Apostel sagen, herzlich willkommen. Es ist richtig schön. Wir freuen uns, euch zu sehen. Und dann berichteten Paulus und Barnabas von dem, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Da erhoben sich einige aus der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren, und erklärten, die Nichtjuden, also die, von denen Paulus und Barnabas gerade gesprochen haben, müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Die Definition dafür, ein Jude in dieser Zeit zu sein, sich an das Gesetz zu halten und beschnitten zu sein, um im Bund klar dabei zu sein. Also der Konflikt ist da und daraufhin setzten sich die Apostel und Gemeindeältesten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Wenn wir das hier sehen, finde ich das spannend, wie ja, die neue Situation gestartet wird, wie Paulus und Barnabas das Treffen starten. Sie könnten sagen, ey Leute, wir haben keine Zeit, wir werden so schlecht behandelt und wir müssen unbedingt gucken, dass diese Gemeinde dort, dass die endlich wieder auf Kurs kommt. Aber was machen sie? Sie starten erstmal mit richtig guten Nachrichten. Also bevor hier irgendwie der Konflikt weitergeht, sagen sie, ey, es gibt viel Positives zu berichten. Das ist nicht der Top-Grund, warum sie da sind, aber es ist ein Grund und es ist der Grund, warum sie für Jesus unterwegs sind. Damit sich Menschen für ihn entscheiden, damit Menschen neue Hoffnung bekommen in ihrem Leben. Und ich glaube, dass sich da ein wichtiger Tipp für Konflikte verbirgt. Dadurch, dass sie so positiv starten, Leute zur Dankbarkeit hinbewegen, setzt es den Ton für die folgende Diskussion. Sie sagen, es hat eine Relevanz. Es ist wichtig, warum wir hier sind. Es muss geklärt werden, und ihr sollt von außen helfen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Menschen entscheiden sich für Jesus. Und so setzt ihre Dankbarkeit und Freude die Atmosphäre für den Konflikt. Und in einem Konflikt haben wir gerade gesehen, es zählt nicht immer nur das Thema, sondern es zählt die Atmosphäre. Und manchmal macht es Sinn, dass wir einen Schritt zurücktreten und dann beobachten, was sonst noch alles gut läuft. Wenn wir nur auf den Konflikt, nur auf die Auseinandersetzung, nur auf das Topic gucken, passiert es uns manchmal, dass wir die Seiten, das, was sonst gut läuft, wo wir Einigkeit haben und eins sind, dass wir das aus dem Blick verlieren. Und eine offene Einstellung zu behalten, macht dann die Diskussion erst möglich. Letztlich streiten sie sich doch lange. Ab Vers 7 lese ich weiter. Nachdem sie sich lange gestritten hatten, erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich, und er redet über ihn als Petrus, der ja als sehr impulsiver Mensch Jesus gefolgt ist. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu bringen. Und er spricht darüber, dass in erster Linie sie hier dachten, sie sind nur für die Juden gesandt. Aber Gott direkt Petrus in einer ja, ganz besonderen Art und Weise überraschte und sagte, nein, es geht nicht nur um die Juden, es geht weit darüber hinaus. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er sie auch annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkt. Er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn auch er reinigt ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr denn nun an Gottes Weg, indem ihr ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen könnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Und auch Petrus, wenn er hier spricht, macht ein paar bemerkenswerte Punkte. Er sagt zuallererst, Gott nimmt jeden Menschen an. Gott nimmt jeden Menschen an, ob, wohl oder gerade weil er ihr Herz kennt. Er versteckt sich nicht, wenn wir uns zu ihm wenden. Und die Menschen, um die es hier geht, die waren Heiden. Mit anderen Worten, sie hatten vorher 0,0 in ihrem Leben mit Gott zu tun und schon gar nicht mit dem Gott, den wir anbeten. Aber dafür hatten sie mit allen anderen Göttern vielleicht mehr zu tun. Sie waren so weit weg von Jesus, wie wir uns das nur vorstellen können. Oder vielleicht anders formuliert, sie waren komplett im Streit mit Gott. Und was tut er? Er nimmt sie an. Gott nimmt Menschen an, obwohl sie sich so weit von ihm entfernt haben. Und ich finde, das ist eine der tröstlichsten Botschaften, die wir als Kirche und Gemeinde haben. Dass Gottes Liebe nicht vor Fehlern, nicht vor Streit Halt macht. Und Petrus geht sogar so weit, dass er sagt, er gibt ihnen den Heiligen Geist wie bei uns. Er wohnt in ihnen. Und das ist wunderbar für uns, weil wir wissen, Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Wer zu ihm gehört, ist völlig angenommen. Und jetzt sagt Petrus etwas, was ja, faszinierend für mich ist, weil ich glaube, das ist eine der größten Gefahren, die wir in denen wir in Konflikten sind, gerade wenn wir mit Menschen diskutieren und streiten, die uns unterlegen sind, ja, oder die nicht das halten können, nicht gegenhalten können. Das können unsere Partner sein, das können Freunde oder Verwandte oder irgendwer sein, das können aber auch unsere Kinder sein. Wenn du Kinder hast, weißt du, dass du ein zweijähriges Kind einfacher lenken kannst als ein 14-jähriges oder 15-jähriges. Petrus sagt, warum sollen wir ihnen eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Er sagt, wir können uns doch nicht kontrollieren, wenn Gott uns nicht kontrolliert. Wie sollen wir uns in diesem Konflikt, in diesem Streit, in unserem Leben miteinander umgehen, wenn wir uns kontrollieren, wenn Gott uns gar nicht kontrolliert? Gott hat uns frei gemacht. Durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Jetzt ist da dieser Mann Petrus, der in seiner Zeit mit Jesus nicht besonders dafür bekannt war, so diplomatisch zu agieren. Aber er hat dazugelernt. Er hat gelernt, dass gesunde Streitkultur bedeutet, Menschen anzunehmen. Auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Zu sagen, ich halte das jetzt mal aus. Die Person ist mir wichtiger als das Thema. Und Beziehung kann auch bei unterschiedlichen Meinungen möglich sein. Einheit kann möglich sein, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber das setzt voraus, dass der andere mir wichtiger ist als das, was ich für wahr halte. Die Beziehung zum anderen ist mir wichtiger als das, dass ich sage, er muss der gleichen Meinung sein oder sie muss der gleichen Meinung sein. Das sagt nichts damit überaus, dass ich meine Meinung unbedingt ändern muss oder meinen Glauben abgebe. Aber es sagt was über die Beziehung aus. Dass Respekt da ist, die Meinung des anderen oder der anderen stehen zu lassen. Und letztlich ist es genau das, was Gott im ersten Schritt mit uns tut. Gott zwingt uns nicht an ihn zu glauben, sondern er geht uns nach. Er lässt uns seine Liebe spüren. Und ich kann euch eins sagen, als ich mich für Jesus entschieden hatte, war ich nicht komplett so 100% heilig und gebrieft und wusste ganz genau, was die Wahrheit ist. Weiß ich immer noch nicht. Ich tue mein Bestes, es herauszufinden. Ich hoffe, ihr auch. Aber Gott liebt mich trotzdem. Und er benutzt mich trotzdem. Obwohl ich an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit irgendeinen Quatsch glaube oder denke. Und weil Gott so ist, weil er diese Unterschiedlichkeit aushält und uns trotzdem liebt, uns trotzdem an ihm, trotzdem da ist, können wir uns immer an ihn wenden. Und das ist, wie wir auch leben können. Menschen anzunehmen, auf Menschen zuzugehen. Und es kann sein, und es ist sehr wahrscheinlich, wenn du ja in einem Konflikt, in einer Auseinandersetzung hattest, dass du verletzt wurdest durch die andere Person. Und diese Verletzung bedeutet im Normalfall, dass du auf Distanz gehen willst, weil es unangenehm ist, weil es uns daran erinnert, wo wir verletzt sind. Und ein Schlüssel kann sein, das zu tun, oder ist das, was Gott tut mit uns. Er vergibt uns, der anderen Person zu vergeben. Aber Beziehung ist zentral. Letztlich ist Gott unser ultimatives Vorbild. Er hat uns zuerst geliebt, wie Eckhart in der letzten Woche gesagt hat. Und er macht keinen Unterschied zwischen seinem Gegenüber. Und das ist, glaube ich, was gesunde Streitkultur ist. Sie nimmt den anderen, sie nimmt die andere wahr. Sie nimmt sie ernst als Person. Sie nimmt ihn ernst als Person. Sie hört zu, sie lässt stehen. Sie rechtfertigt sich nicht selbst, sondern respektiert. Und letztlich haben viele Konflikte damit zu tun, dass wir andere Menschen kontrollieren wollen. Sondern das musst du so machen. Das geht so nicht, wie du das machst. Und wie auch in diesem Streit, dass die Leute kommen und sagen, die müssen beschnitten werden. Nur dann können sie gerettet werden. Das ist Kontrolle. Das musst du machen, sonst geht das nicht. Aber Kontrolle führt zu Angst. Zu Angst vor Strafe. Sondern der sagt, ja, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Na, dann wirst du bestraft. Oder Beziehung wird entzogen. Und aus Angst kommt immer Gegenwehr. Kommt immer, dass Leute sich wehren, sich beschützen, wegrennen, flüchten. Fight or flight. Wir sind für Beziehung geschaffen, nicht für Angst. Wir sind dafür geschaffen, angenommen zu werden, nicht kontrolliert zu werden. Und Petrus weiß das und er weist darauf hin. Er sagt, wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Und dieser Gott gibt gerne. Vielleicht abschließend die Frage, gibt es einen guten Streit? Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich glaube, wenn wir uns überlegen, ob ein Streit oder ein Konflikt es wirklich wert ist, ausgefochten zu werden, dann sind wir in dieser Frage, ob es einen guten Konflikt, einen guten Streit gibt, schon ein wesentliches Schritt weiter. Ist es dieser Konflikt wert? Oft ist es sinnvoll, andere, die nicht unmittelbar beteiligt sind, aber von beiden Streitparteien akzeptiert werden, weil sich alle gehört fühlen, mit hineinzuziehen. Ein Konflikt, der verfahren ist oder anfängt verfahren zu sein, wenn du den auf Biegen und Brechen alleine lösen willst, kann es sein, dass einfach, ja, dass es nicht funktioniert. Und weil Menschen in deinem Umfeld auch davon betroffen sind, ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen. Für eine gesunde Streitkultur gehört, dass die Atmosphäre, die wir in einem Konflikt setzen, dass sie viel damit zu tun hat, mit dem Verlauf und dem Ausgang. Und vielleicht kannst du dir innerlich sagen, ich möchte Gespräche, gerade wenn es schwierige Gespräche sind, mit einem freundlichen Wort starten oder einem Grund zur Dankbarkeit. Und der Grund zur Dankbarkeit, der nicht nur dich dankbar macht, sondern der dein Gegenüber auch dankbar macht. Aber letztlich geht es um Beziehung und Einheit. Letztlich geht es darum, dass wir Menschen annehmen, ob wir mit ihnen einer Meinung werden oder nicht. Wir wissen nicht, jeder Streit endet in Einheit. Und das ist auch in der Bibel so. Ja? Ich finde es so faszinierend zu sehen, dass nicht jeder Streit in der Bibel in Einheit endet. Und die Bibel das nicht verschweigt. Auch die Fehler, die dort nicht gemacht werden, nicht verschweigt. Das Team Paulus und Barnabas, die hier auf einer Seite kämpfen, sie gehen auch auseinander, weil sie sich nicht einigen können, weil sie einen Streit, einen Konflikt haben. Aber unser Ziel ist die Einheit. Unser Ziel ist, weil wir zusammengestellt wurden, wollen wir Einheit leben. Nicht, weil wir harmoniesüchtig sind, sondern weil wir zu Gott gehören und er uns gefunden hat oder noch finden wird. Soweit. Vielleicht habt ihr einige Fragen gestellt. Und Julia, du kannst mich stellen.
Ja, es sind tatsächlich einige Fragen gekommen. Ich bin mal gespannt, durch wie viele wir durchkommen, aber ich werde auch ein, zwei Mal zusammenfassen. Aber zuerst mal vielen Dank dir für das, was du gesagt hast. Eine ganz wichtige Frage, die hier gestellt wurde, ist, wenn wir für Liebe geschaffen sind, das, was du gerade am Ende gesagt hast, warum ist Kontrolle in Beziehungen dann so präsent?
Das ist eine richtig gute Frage, über die ich eigentlich mal ein bisschen nachdenken müsste. Die Frage ist ja, wo kommt Kontrolle her? Warum brauche ich Kontrolle? Und Kontrolle ist, dass ich versuche, dass du dich so verhältst, dass ich mich geliebt fühle. Oder dass du Dinge nicht tust, Dinge nicht sagst, damit ich mich nicht angegriffen fühle. Wenn ich das als Liebe definiere, habe ich ein Problem. Weil es ist ja nicht Liebe. Also die Frage, wenn wir für Liebe geschaffen sind, warum spielt Kontrolle so eine Rolle? Ist die Frage eher, was verstehen wir unter Liebe? Und ich glaube, entscheidend dafür ist, wenn ich aufhören will zu kontrollieren, ist, dass ich feststelle, die andere Person, mein Gegenüber, ist nicht dafür zuständig, das zu erraten, wie es mir geht. Oder mir das zu geben, was ich brauche. In erster Linie sind wir geschaffen für die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, auch wenn es mir manchmal selber schwerfällt, ja, also wenn ich in einer verzweifelten Situation bin, dann bete ich natürlich. Aber ich fühle nicht immer die Veränderung. Aber ich weiß, Gott ist trotzdem da. Und wenn ich dann versuche, von meinem Gegenüber, von meiner Frau, meinen Kindern, meinen Freunden, egal wem, zu sagen, hey, ich brauche das jetzt und ich erwarte, ich sage es gar nicht, wenn ich sage, ist es schon mal gut, ich sage es gar nicht, aber ich erwarte das und bin dahinter enttäuscht. Warum hilft mir keiner? Ist das, was mich dazu bringt, zu kontrollieren? Und insofern glaube ich, die Definition von Liebe, was brauche ich, ist zentral. Vielleicht ein kleiner Tipp, wie kann ich Kontrolle abbauen? Wenn ich rede über das, was ich brauche. Also zum Beispiel, ich sage, wenn ich Essen gekocht habe, dann macht es voll cool, wenn du mich lobst. Weil ich Lob mag, ich Lob auch. Ja, vielleicht bist du irgendwas wie jemand anders. Aber wenn du immer sagst, keine Ahnung, ist ja schon wieder das Gleiche, kannst du was anderes kochen oder schmeckt mir nicht, dann, wenn ich das ausspreche, brauche ich den anderen nicht mehr zu kontrollieren und dann hinterher verletzt zu sein. Also insofern, aber es gehört halt damit zu tun, also jetzt, kurze Frage, mega lange Antwort. Ja, es hat tatsächlich damit zu tun, was ich aus Liebe verstehe und zu wissen, wie fühle ich mich. Weil Kontrolle ist dazu da, dass ich mein Herz halt ja, bewahre, aber das kann stark nach hinten losgehen.
Okay, danke schön. Ich fasse mal drei Fragen so ein bisschen zusammen. Zum einen die Frage, muss denn eigentlich jeder Konflikt gelöst werden? Das hast du ja schon so ein bisschen mit angerissen. Im Zusammenhang dann vielleicht auch nochmal mit theologischen Differenzen. Also müssen die denn gelöst sein? Oder wie gehst du damit um, wenn sie vielleicht nicht gelöst sind? Und als dritter Aspekt davon, was hältst du, was die ganze Frage von Streit angeht, von dem Spruch, der Klügere gibt nach?
Ja, den kann man auch echt hart in die richtige Richtung schieben, ne? Also wenn man sich selber profilieren will. Nee, schauen wir mal ganz kurz damit, zu sagen, ja, also ist ja die Frage, wie wichtig ist ein Streit und das gilt auch für theologische Momente, ja, wie wichtig sind die? Also was ich sowieso erstmal faszinierend finde, dass obwohl es ja so unendlich viele Glaubensrichtungen gibt im christlichen Bereich, und wir beschränken uns auf den christlichen Bereich, unendlich viele verschiedene Absplitterungen, nicht nur die großen Kirchen, letztlich ja auch wir. Wer hat denn jetzt eigentlich recht? Also ich gehe fest davon aus, wir werden den großen Großteil der Menschen oder der verschiedenen Glaubensrichtungen im Himmel wiedersehen. So, und ich habe das ja vorhin angedeutet, ich glaube nicht, dass alles das, was ich glaube, richtig ist, 100%. Und das kann ich auch bei anderen stehen lassen. Interessant finde ich die Fragen, wo ich so denke, und das ist meine persönliche Perspektive, was ist zentral und wo müssen wir uns vielleicht streiten, wo gibt es auch vielleicht keine Einigung. Das sind die Fragen, eigentlich die Frage aus diesem Bibeltext, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wo ich so denke, da geht es um alles tatsächlich. Ich glaube, dass wir tatsächlich aus Gnade gerettet werden. So verstehe ich gerade die Verse von Paulus. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, aber du musst ja das und das und das und das, da würde ich wahrscheinlich vielleicht aus Motivation von Paulus und Barnabas auch sagen, ey, nee, das geht so nicht. Das kann sein, dass sich hier Wege trennen. Generell glaube ich aber und hoffe ich, auch wenn ich natürlich weiß, das ist nicht immer möglich, dass wir versuchen wollten oder sollten, auf Beziehung zu achten. Und vielleicht ist das dann manchmal der Ausgang eines Streites, dass man sagt, we agree to disagree. Wir einigen uns jetzt darauf, dass wir nicht einer Meinung sind. Ja? In der Meinung sind wir gleich und versuchen auch das Thema vielleicht nicht zu unserem zentralen Thema zu machen. Und ob der Klügere nachgibt, ja, ich meine, ja und nein, das ist so eine Bauernregel, ja. Die stimmt manchmal, manchmal stimmt sie nicht. Also ich glaube tatsächlich in dem Sinne, wenn manchmal ist es klug, einen Konflikt nicht head-on zu gehen, wenn er nicht so wichtig ist und dann gibt der Klügere nach und es stimmt nicht, wenn es wirklich um was zu kämpfen gibt und man sagt, naja gut, der Klügere gibt halt nach, das stimmt einfach dann nicht. Also es, wie gesagt, also ich glaube, wenn sich zwei Kinder kämpfen, wer als erstes die Zahnpasta nehmen darf, morgens im Bad, würde ich sagen, ja, der Klüge gibt nach. So, weißt du, damit es halt keinen Streit gibt. Aber wenn es um fette Themen geht, würde ich sagen, müsste man es differenzierter sehen.
Okay. Ich möchte eine letzte Frage stellen. Das ist die Frage, inwiefern oder warum sollen unterschiedliche Meinungen automatisch etwas mit Kontrolle zu tun haben?
Okay, also ob unterschiedliche Meinungen was mit Kontrolle zu tun haben. Das ist natürlich, also ich würde sagen, was hat mit Kontrolle zu tun? Kontrolle ist nicht unbedingt unterschiedliche Meinungen zu haben. Das passiert dafür viel zu häufig. Und wir können dann müsste ich ja sagen, ich muss mich in jeder Situation so chamäleonmäßig an die Meinung meines Gegenübers angleichen. Das wäre auch nicht richtig. Sondern Kontrolle geschieht dann, wenn ich jemandem anders meine Meinung aufzwängen will. So, und dann haben wir ein Problem. Und weil da Kontrolle da ist. Das heißt ja nicht, dass ich nicht für meine Meinung stehen darf. Und wenn wir, oder andersrum, du stehst für deine Meinung, ich stehe für meine Meinung, wir diskutieren und ich sage hinterher, ja, die Julia hat recht. Dann heißt das ja nicht, dass du es geschafft hast, weil du mich kontrollierst, sondern im besten Fall, dass wir einen offenen Diskurs hatten und dann sagen können, aha, ja, ich ändere meine Meinung, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ich hoffe, dass das eine offene Diskussion ist oder ein offener Konflikt, offener Streit oder wie auch immer du das nennen willst. Aber zwei Meinungen zu haben bedeutet nicht zwangsläufig Kontrolle. Kontrolle kommt immer dann rein, wenn ich sage, ich stehe hier so fest. Und wenn du das nicht glaubst, dann hast du nur die Möglichkeit, entweder ganz, ganz weit wegzugehen oder mit Zähneknirschen meine Meinung zu übernehmen. Und da würde ich sagen, wenn ich dann mich nicht bewegen kann, dann bin ich auf einem guten Weg zu kontrollieren und das führt letztlich dazu, dass die Beziehung wenig, ja, kein Raum mehr hat.
Vielen Dank, Clemens. Wir haben noch ein, zwei andere Fragen, aber ich würde sagen, vielleicht kannst du die ja in Form von einem Video oder so uns im Newsletter im nächsten beantworten. Schauen mal, wie wir das machen, aber die sollen nicht verloren gehen. Aber einfach, genau, ich glaube, für den Moment ist das erstmal genug. Danke dir für deine spontanen Antworten.
Vielen Dank. Ja, während die Band hochkommt, dürft ihr schon mal aufstehen. Ich würde gerne dafür beten, dass das, was wir gehört haben, was wir mitbekommen haben, dass wir lernen, das in unserem Leben vielleicht mehr umzusetzen. Himmlischer Vater, ich danke dir, ja, dass wir hier sein können. Und wir haben gehört von diesen Konflikten, die damals in der ersten Kirche passiert sind. Und die so zentral irgendwie waren, dass die Leute sich wirklich gestritten haben. Und letztlich führt es ja Petrus darauf zu Ende, dass du derjenige bist, der uns annimmt und wir alle durch die gleiche Gnade gerettet sind. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, dass diese Grundwahrheit, du hast uns zuerst geliebt, du hast uns gerettet, dass die für jeden Konflikt in unserem Umfeld, sei es in der Gemeinde, außerhalb, in der Familie oder egal wo, dass das eine Rolle spielt. Und dass wir von dir diese Liebe spüren. Und gerade wenn es so hart auf hart geht, wenn wir angegriffen werden, wenn wir uns angegriffen fühlen, dass wir in diesen Situationen spüren, du bist da und du schenkst uns den richtigen Weg. Wir sind für Beziehungen geschaffen und wir wollen Beziehungen leben. Und wir brauchen dazu mehr als alles andere deine Hilfe. In deinem Namen. Amen.